Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Mittwoch, den 2. April 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgende Themen gehen. Die Europäische Jugendbeschäftigungsinitiative, Beschäftigungstherapie für die Jugend und den Holocaust zu leugnen, ist für Vertreter des iranischen Regimes normal. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und da sind sie, die Focus Europa Nachrichten vom 2. April 2014 um 12.31 Uhr. Kalter Krieg 2.0. Es erinnert an die Debatte vor 30 Jahren. Die NATO bricht sämtliche zivile und militärische Kooperationen mit Russland ab. Das beschlossen die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten bei dem nicht öffentlichen Treffen in Brüssel. Die, Zitat, russische Aggression gegen die Ukraine sei die, Zitat, schwerwiegendste Bedrohung der europäischen Sicherheit seit einer Generation, erklärte der NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Sie bedrohe die, Zitat, Vision eines intakten, freien und in Frieden lebenden Europa. US-Außenminister John Kerry nannte in diesem Zusammenhang die Annexion der Halbinsel Krim illegal. 200 Leute lassen Räumung im nordspanischen El Astillero stillstehen. Heute Morgen haben Unterstützerinnen und Unterstützer die Polizei an der Ausführung ihres Befehls gehindert, nachdem die kantabrische Finanzinstitution Liberbank die Räumung einer dreiköpfigen Familie angekündigt hatte. 20 Minuten lang wurde die Straße blockiert. Es gab einen Dialog mit dem stellvertretenden Bürgermeister des Ortes. Außerdem wurde mit Liberbank über eine soziale Miete für die Familie verhandelt. Die Plattform der Betroffenen von Hypotheken, PAH, erinnert indes daran, dass bei einem Treffen vor einem Monat Liberbank versicherte, in der Region Kantabrien keine Räumungen mehr zu veranlassen. Online-Kampagne von Save the Internet für Netzneutralität. Seit Freitag haben sich bereits 160.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Die Unterschriften hätten Verbraucherschutz- und Bürgerrechtsorganisationen in Brüssel an EU-Parlamentarier übergeben. Die Initiative fordert die Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier auf, bei der Abstimmung morgen eine Verordnung zur Netzneutralität zu verschärfen. Diese habe in ihrer aktuellen Fassung, Zitat, gefährliche Lücken und sei damit eine Bedrohung für die Vielfalt und den Wettbewerb im Internet. EU-Afrika-Gipfel. Berlin und Brüssel sind gemäß Einschätzungen der Plattform German Foreign Policy die treibenden Kräfte beim Ausbau der militärischen und militärpolitischen Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent. Die EU führt nicht nur Interventionen in der Zentralafrikanischen Republik durch, sie entsendet auch sogenannte zivile Ausbilder nach Somalia und Mali und unterstützt und beaufsichtigt die Afrikanische Union, AU, beim Aufbau ihrer militärischen und Security-Strukturen. Die afrikanischen Kräfte sollen Ordnungsvorstellungen im Sinne Berlins und Brüssels realisieren. Nicht nur Frankreich will wieder an Einfluss in seinen ehemaligen Kolonien gewinnen. Es seien nun auch deutsch-europäische Kampfeinsätze in Afrika vorgesehen. Vor diesem Hintergrund wird auch das Motto migrantischer Aktivistinnen und Aktivisten und Geflüchteten We are here because you are there aktueller denn je. Yannis Thomas vom Verein Survie setzt sich kritisch mit der französischen Außenpolitik in Afrika auseinander.
Es gibt einige Reichtümer, aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir bei Survie das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen. Seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
Und zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
Innereuropäische Migration hält sich erstmals die Waage mit Einwanderung von außerhalb der EU. Eine Publikation von Migration Watch UK in Großbritannien, welches für strengere Zuwanderungsregelungen agitiert, besagt, dass die Auswirkungen der Finanzkrise weiterhin immens viele Menschen ins britische Exil zwingt. Vor allem junge Leute, vorwiegend aus Portugal, Spanien, Griechenland und Italien, wandern wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit in ihren Heimatländern aus. Unfaires Europa. Die Kinderarmut in Europa ist in den letzten Jahren auf durchschnittlich 21,4% gestiegen. Nach Angaben der Caritas ist Spanien mit fast 30%, nun hinter Rumänien mit 34,6%, schon auf dem zweiten Platz in dieser traurigen Statistik vorgerückt. Die Daten kommen von der europäischen Statistikbehörde Eurostat. In Spanien sind insgesamt 13 Millionen Menschen von Armut bedroht, arm oder extrem arm. Hier liegt das Land auf der Iberischen Halbinsel auf Platz 3 im europäischen Vergleich. Die von der Troika aufgezwungene Austeritätspolitik steht damit in krassem Gegensatz zu den Zielen der Strategie Europa 2020, welche Beschäftigung, Bildung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zum Ziel hat. Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Jutta Steinruck:
Die Europa 2020 Strategie zielt ja darauf ab, dass die Anzahl der Menschen, die von Armut und Ausgrenzung in Europa betroffen sind, um 20 Millionen reduziert werden sollen. Und es soll wirklich die Menschen unterstützen, die in Europa arm sind durch die ganzen Sparmaßnahmen und die Krisen, die wir in verschiedenen europäischen Mitgliedsländern haben, haben wir ja eher das Problem, dass die Armut zunimmt anstatt abnimmt.
We promise. Ich zitiere: Setzt digitale Grundrechte auf die Tagesordnung der Europawahl am 22. bis 25. Mai 2014. Zeigt euren Kandidaten, dass sie sich eure Stimme verdienen müssen. Unterzeichnet die Petition und versprecht, die Kandidaten zu wählen, die die 10-Punkte-Charta für digitale Grundrechte unterstützen. Zitat Ende. Über 1000 Menschen sind diesem Aufruf bereits gefolgt und haben ihre Stimme einer oder einem bürgerrechtsfreundlichen Kandidat oder Kandidatin versprochen. Angeblich gäbe es damit die Möglichkeit, die Anzahl der Europaabgeordneten zu erhöhen, die digitale Bürgerrechte verteidigen. Es geht um Transparenz und Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, um Datenschutz, Verschlüsselung und Anonymität, die Nutzung freier Software, die Modernisierung des Urheberrechts sowie uneingeschränkten Zugang zum Internet. Klingt wie ein Aprilscherz, vor allem da ja jedes Kind weiß, was Versprechen in der Politik wert sind.
Am gestrigen Dienstag fand im Europäischen Parlament eine Anhörung über die Umsetzung der Jugendbeschäftigungsinitiative in den Mitgliedstaaten statt. Eingeladen wurden ein Generaldirektor der Europäischen Kommission, VertreterInnen von staatlichen Behörden einiger Mitgliedstaaten sowie VertreterInnen von Dachverbänden nationaler und europäischer Jugendorganisationen. Sie wurden von den Ausschüssen für Haushalt und für Arbeit und Soziales angehört und befragt. Die Jugendbeschäftigungsinitiative wurde 2013 ins Leben gerufen, um die Massenarbeitslosigkeit von Jugendlichen unter 25 zu bekämpfen. Dieser Initiative werden 6 Milliarden Euro gewidmet. Der Generaldirektor für Beschäftigung, Soziales und Inklusion, Michel Servoz, behauptete, durch die Kofinanzierung durch das Europäische Sozialfonds und den Mitgliedstaaten könnten sogar bis zu 17 Milliarden Euro für Jugendbeschäftigung ausgegeben werden. Die Mittel der Jugendbeschäftigungsinitiative dürfen die zahlreichen Regionen beanspruchen, in denen über 25% der Jugendlichen arbeitslos sind, und verstärkt noch die wenigen Regionen, in denen über die Hälfte der Jugendlichen keine Arbeit hat. Bei der Anhörung referierte als erster der Generaldirektor für Arbeit Michel Servoz, der die Umsetzung der Jugendbeschäftigungsinitiative reflektierte und dabei auch Probleme hervorhob. Unter anderem bemängelte er, dass es schwierig sei, an arbeitslosen Jugendlichen heranzukommen, die sich nicht bei den Arbeitsämtern meldeten oder die aus politischen Gründen von den Arbeitsämtern ferngehalten wurden.
Sie müssen sich registrieren, diese Jugendlichen. Aber einige Mitgliedstaaten sind nicht sehr darauf erpicht, das zu tun, denn das wird dann dazu führen, dass die Jugendarbeitslosigkeitszahlen steigen.
Zur Jugendbeschäftigungsinitiative zählt auch die Jugendgarantie, ein Pilotprojekt, das erstmals von 2013 bis 2015 läuft. Bei diesem Projekt soll arbeitslosen Jugendlichen unter 25 innerhalb von 4 Monaten ein Arbeitsplatz oder eine Ausbildung vorgeschlagen werden. Als Hindernis für die wirksame Umsetzung dieser Jugendgarantie nannte Generaldirektor für Arbeit Servoz die mangelnde Personalausstattung von Arbeitsämtern in den Staaten, die am stärksten von der Krise betroffen sind.
In Griechenland haben sie 608 Berater, die für die Beschäftigung zuständig sind, also für die gesamte Beschäftigung. Und mehr als 1 Million Arbeitslose, also 600 für 1 Million Arbeitslose. Das fasst die Schwierigkeit zusammen bei der Umsetzung der Jugendgarantie.
Nach dem Generaldirektor für Arbeit, Soziales und Inklusion der Europäischen Kommission kamen auch Vertreter von Dachverbänden von Jugendorganisationen zu Wort. Diese begrüßten die Jugendbeschäftigungsinitiative als Maßnahme gegen die dramatische Situation von Jugendlichen, wie im Folgenden der Vertreter des spanischen Jugendrats.
Viele Millionen Jugendliche unter 25 Jahren in Europa sind arbeitslos, bis zu 50% Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen in Spanien und Griechenland. Und das ist ein Problem, das die Stabilität Europas sicherlich unterminiert. Diese Jugendarbeitslosigkeit hängt zusammen mit anderen Beschäftigungszahlen, die genauso dramatisch sind. Aber normalerweise ist es so, dass die Politiker nur den Arbeitslosenquoten Beachtung schicken. Wir sollten aber die gesamte Situation der Jugendlichen sehen. In Spanien ist es so, dass die Situation wirklich katastrophal ist. Mehr als 68% der Jugendlichen unter 25 haben einen Zeitarbeitsvertrag. Der durchschnittliche Lohn für Jugendliche liegt bei 13.000 Euro pro Jahr. Mehr als 35% der jungen Menschen unter 25 sind von Armut bedroht oder davon, sozial ausgegrenzt zu werden. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen sind überqualifiziert für die Arbeitsplätze, die sie einnehmen. Und über 30% von Jugendlichen unter 30 müssen ihren Herkunftsort verlassen. Und die neuen Zahlen zeigen auch keine Verbesserung. 29% der neuen Verträge, die im letzten Trimester abgeschlossen wurden, waren Zeitverträge. In einer solchen Situation begrüßen wir die Beschäftigungsinitiative für Jugend. Wir sehen es mit Optimismus.
Doch unmittelbar im folgenden Satz schränkte der Vertreter des spanischen Jugendrats sein Lob an die Jugendbeschäftigungsinitiative stark ein.
Allerdings fehlt es da an Mitteln, damit sie auch wirksam ist. Diese Initiative war eine Enttäuschung, weil mit den Mitteln, die dadurch zur Verfügung gestellt werden, keine bedeutende Änderung im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie meinem erreicht werden können. 3 Milliarden aus dem Sozialfonds plus 3 Milliarden aus den Mitgliedstaaten, das ist wirklich ein winziger Betrag für ein Problem, das wirtschaftliche Kosten von über 150 Milliarden Euro hervorruft. Das ist wirklich inkohärent, so wenig zu investieren bei einem so großen Problem für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft.
Für den spanischen Jugendrat kann die Jugendbeschäftigungsinitiative an sich keine Lösung gegen Jugendarbeitslosigkeit sein.
Auf jeden Fall können wir die Lösung für die Arbeitslosigkeit nicht durch die Jugendbeschäftigungsinitiative erwarten. Wir müssen Chancen für Jugendliche erhöhen. Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit muss bekämpft werden, indem Wachstum in der EU gefördert werden und indem die extremen Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zurückgefahren werden, wodurch die Krise nur verschärft wird. Und damit werden größere Ungleichheiten geschaffen, was dann sich auch wieder auf Jugendliche besonders gravierend auswirkt.
Scharfe Kritik erhielt die Jugendbeschäftigungsinitiative von der Vertreterin des Europäischen Jugendforums, weil die Mitgliedstaaten viel zu sehr den Fokus auf die Beschäftigung von Jugendlichen legen würden und viel zu wenig auf die Qualität der Beschäftigung.
Jeder Job ist ein guter Job. Das ist unseres Erachtens so ein bisschen die Idee, die sich in den letzten Jahren immer mehr breit gemacht hat. Diese Idee sollte eine Antwort auf das Problem der Jugendarbeitslosigkeit sein. Wir denken, solche Systeme wie die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollten qualitativ hochwertige Arbeitsplätze fördern. Wichtig ist, dass Qualitätsjobs im Mittelpunkt stehen. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass zeitlich befristete Verträge immer mehr die Norm werden.
Auch der spanische Jugendrat forderte strengere Regeln, um die Qualität der angebotenen Beschäftigungsverhältnisse zu sichern.
Qualität muss das Hauptziel sein. Förderung von Schulung und Ausbildung, um die Kenntnisse und Fähigkeiten von Jugendlichen zu verbessern, können wir voll und ganz unterstützen. Weniger gut ausgebildete Jugendliche werden eher sozial ausgegrenzt. Um das zu erreichen, gibt es Lehren, Praktika und so weiter, die von der Politik gefördert werden. Aber es ist leider so, dass diese die wirklichen Verträge und Arbeitsplätze ersetzen. Praktika werden nicht als Möglichkeit genutzt, Neues zu lernen, sondern es werden dadurch praktisch Arbeitsplätze geschaffen, die einen besonders schwachen sozialen Schutz genießen. Die Instrumente, die von der Jugendbeschäftigungsinitiative verwendet werden, können sich wirklich sehr stark niederschlagen. Es wird ein duales System, eine Art duales System mit einer stärkeren Prekarität gefördert. Wir möchten deshalb einen europäischen Qualitätsrahmen für Praktika haben.
Außer dieser zentralen Forderung nach mehr Qualität in den Beschäftigungsangeboten an arbeitslosen Jugendlichen forderten die VertreterInnen der Jugendorganisationen die Ausweitung der Jugendbeschäftigungsinitiative auf unter 30-Jährigen sowie eine Wachstumspolitik, die neue Arbeitsplätze schaffen könne, anstatt einer Sparpolitik. Die Vertreterin des Europäischen Jugendforums schlägte außerdem Steueranreize für die Einstellung von Jugendlichen vor. Eine Methode, die sich aus ihrer Sicht in Finnland bewährt habe.
Thank you.
Diese Woche wird im Europaparlament über die Fortführung der Iran-Politik diskutiert. Die Außenbeauftragte der Gemeinschaft, Catherine Ashton, nimmt an den Atomgesprächen mit Iran teil. Hier hatte es unter dem neuen Präsidenten Hassan Rouhani im Herbst eine Entspannung gegeben. Eine sechsmonatige Aussetzung zahlreicher Sanktionen gegen vorläufige Zugeständnisse beim Aufbau der iranischen Atomindustrie. Doch mitten in dieser Phase der Entspannung leugnet der geistliche Führer Irans in Ahmadinejad-Manier den Holocaust. Matthias Künzel, Autor des Buches »Die Deutschen und Iran«, wundert das im Gespräch mit Kollegen Jan gar nicht.
Herr Künzel, der Ayatollah Ali Khamenei, der religiöse Führer Irans, hat vor kurzem am 21. März, genauer zum Nevroz-Fest, in der Stadt Mashhad, einer heiligen Stadt der Iraner, Folgendes gesagt: In den europäischen Ländern traut sich niemand, über den Holocaust zu sprechen, von dem man nicht weiß, ob es ihn gab oder nicht gab, und wenn ja, was geschah. So jedenfalls nach dem österreichischen Fernsehen ORF zitiert. Ja, warum eigentlich wieder diese Infragestellung oder eigentlich Leugnung des Holocausts, nachdem der Ahmadinejad, der ja dafür sehr berühmt war, weg ist und nun aus dem Mund des eigentlich noch mächtigeren Ali Khamenei? Wie geht das eigentlich auch zusammen damit, dass es diese Entspannung in der Atomfrage jetzt unter dem neuen Präsidenten Rouhani gibt? Und was ist eigentlich für die Iraner so interessant an dieser Holocaust, an diesem Holocaust-Zweifel?
Also erstmal ist das eigentlich eine Äußerung, die mich überhaupt nicht erstaunt hat, weil sie dem entspricht, was Khamenei seit Jahrzehnten sagt. Das heißt, die Holocaust-Leugnung wird ganz verkehrt dem Ahmadinejad alleine zugeschrieben, was aber nicht stimmt. Ahmadinejad hat die Frage zugespitzt, hat aus der Holocaust-Leugnung ein zentrales Moment der iranischen Außenpolitik gemacht. Aber dass der Holocaust geleugnet wird, ist in Iran seit 20 Jahren gängig. Und Iran ist schon lange vor Ahmadinejad der entscheidende Zufluchtsort aller Holocaust-Leugner aus Europa gewesen, die also aus ihren Ländern fliehen mussten. Und es ist also völlig klar dokumentiert und belegt, dass sozusagen diese ganze Geschichte nicht mit Ahmadinejad begann. Also insofern bin ich überhaupt nicht überrascht, dass daran festgehalten wird. Denn wenn man antisemitisch argumentiert und die Zerstörung Israels als Ziel, als außenpolitisches Ziel, hat nur eine antisemitische Begründung. Nämlich, dass dort sozusagen das Zentrum des Boshaften sitzt, dass dort, dass die Zionisten, also die Bösen sind, die also alle Weltkriege und Unruhen und so weiter anstiften. Wenn man Israel zerstören will, wenn man den Zionisten, dem Weltzionismus genau das andichtet, was Adolf Hitler dem Weltjudentum angedichtet hat, dann kann man den Holocaust gar nicht anerkennen. Das würde gar nicht zusammengehen. Das heißt also, eins hängt mit dem anderen zusammen. Also entweder ich leugne den Holocaust und dann kann ich also auch behaupten, die Juden beherrschen die Welt. Oder ich habe ein realistisches Bild von den Juden, dann muss ich aber anerkennen, dass es den Holocaust gab. Also anders geht das nicht. Und insofern ist das eine ganz logische Position. Sie sprachen von Entspannung in der Atomfrage. Ich glaube, diese Entspannung geht in erster Linie vom Westen aus. Also ich sehe nicht, dass die Iraner in irgendeiner Frage, also auch nur eins ihrer Projekte in Frage stellen. Man baut weiter an dem Plutoniumreaktor Arak, hat ganz kleine Vorbehalte akzeptiert, dass man also bestimmte Dinge nicht innerhalb des Reaktors im Moment einbaut in dieser 6-Monate-Frist, sondern nur außerhalb. Man erforscht weiter die modernsten Möglichkeiten der Zentrifugentechnik. Das ist kein echtes Zugeständnis gewesen, während der Westen eigentlich das Ganze feiert als ein großes Zugeständnis, was es in Wirklichkeit nicht ist. Dabei scheinen ja diese ganzen Dinge keine Rolle zu spielen, dass man dann entdeckt, diese Raketen, die gegen Israel gerichtet waren, auf diesem Schiff, auf diesem iranischen Schiff, dass man die Holocaust-Leugnung hat, dass derselbe Khamenei davon spricht, dass israelische Politiker keine Menschen sind, sondern Tiere, also auch wirklich die Sprache der Nazis. Das alles hat die schöne Atmosphäre, die dann das Bild der Entspannung im Atomprojekt hervorruft, bisher nicht in Frage gestellt. Und ich weiß nicht, wie weit der Westen da noch gehen will in Sachen Selbstdemütigung.
Ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Also Iran ist ja ziemlich resistent gegen Druck, oder sehen Sie das anders?
Auf der einen Seite stimmt das. Iran ist insofern resistent gegen Druck, als die Bevölkerung der iranischen Führung ganz egal ist. Natürlich leidet die Bevölkerung, aber die Führung, die ja auch nun wirklich Milliardensummen da reinsteckt, die syrische Bevölkerung zu unterdrücken und sich sozusagen Syrien im Rahmen ihrer Außenpolitik einzuverleiben. Diese iranische Außenpolitik, die geht über Leichen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Insofern muss man schon den Druck auf Iran so massiv erhöhen, dass es darum geht, das Überleben dieses Regimes sicherzustellen. Also wenn die Alternative steht, entweder wir überleben als Regime oder aber wir gehen unter, dann wäre vielleicht eine Bereitschaft da, beim Atomprojekt wirklich Abstriche zu machen, um das Überleben des Regimes zu sichern. Das wird aber nur möglich sein, diese Art von Druckausübung, wenn auch die militärische Komponente als Hintergrund Musik zur Diplomatie mit hineinkommt. Und davon ist wenig zu sehen.
Naja, in Deutschland herrscht ja wenig Begeisterung für diese militärische Komponente, können wir mal sagen.
Auf jeden Fall, sehr, sehr wenig Begeisterung. Und das
ja,
Problem ist eben,
verständlicherweise, würde ich mal sagen.
Das ist die Frage, ob man vorzieht eine iranische Atombombe. Das Problem ist immer bei diesen Projekten, man hat es erlebt mit Adolf Hitler in den 30er Jahren, dass der Krieg später umso schlimmer wird. Das heißt, wenn erstmal die Iraner die Atombombe haben, und im Moment deutet alles darauf hin, nicht nur, dass sie darauf hinarbeiten, sondern dass sie ihr Ziel auch erreichen werden, dann werden sie diese Bombe nicht wieder preisgeben, es sei denn für den Preis eines Atomkrieges. Sie werden mit Sicherheit diese Bombe auch einsetzen, bevor sie sie abgeben freiwillig. Und dann haben wir einen Atomkrieg, der viel schlimmer ist.
Ja, Moment mal. Also die Logik der Abschreckung gilt ja eigentlich für alle. Außerdem hat Iran ausdrücklich erklärt, also ich glaube sogar Khomeini hat das schon getan, aber auf jeden Fall seine Nachfolger, dass sie nicht nur keine Atombombe beanstreben, sondern dass eine Atombombe auch gegen den Islam verstoßen würde. Und schließlich sind sie an den Islam gebunden.
Ja, warum bauen Sie dann Projekte, die ausschließlich der Atombombe dienen? Warum lassen Sie nicht die Inspektoren der Internationalen Atomagentur die Orte aufsuchen, wo Sie Atomwaffenforschung betreiben? Warum betreiben Sie Atomwaffenforschung? Das ist alles belegt in Hunderten von Berichten der Internationalen Atomenergieagentur. Und es ist im Grunde müßig, also da nochmal sich sozusagen festzuhalten an irgendwelchen Zitaten oder sogenannten Fatwen, die man nicht auftreiben kann. Nein, das ist völlig klar und das ist auch in vielen Äußerungen der iranischen Stellen belegt, dass sie also zumindest einen Status anstreben, der es ihnen ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit zur Atombombe zu greifen. Und ein Regime, das in der einen Hand also den Stein hält, mit dem die sündige Frau gesteinigt werden soll, und in der anderen Hand also dann den Griff zur Atomwaffe betätigen kann. Also das ist sowas von gefährlich, dass die Welt das nicht zulassen darf. Und deswegen gibt es ja die ganzen Beschlüsse und die Debatte darum.
Soweit das Gespräch mit Matthias Künzel. Die am Ende des Gesprächs genannte Steinigung ist nach § 83 des iranischen Strafgesetzbuchs bis heute Gesetz. Sie wird selten angewandt, es hat aber über die Jahre immer wieder Fälle gegeben, in denen Frauen oder Männer gesteinigt wurden oder über ihnen sehr lange diese Drohung schwebte. Das war es auch wieder mit dem heutigen Fokus Europa Magazin in der Ausgabe vom Mittwoch, den 2. April. Die GEMA-freie Musik kam heute von PUPEF aus der Ukraine. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.